bevor hier gleich dieser Podcast losgeht, Eintracht und die anderen, möchte ich mich nochmal für dieses grandiose Jahr 2021 bei euch hier persönlich bedanken. Es war unglaublich. Wir haben unter anderem das Einjährige von dem Account gefeiert. Wir haben jetzt in den letzten Zügen des Jahres noch die 1000 Abonnenten. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank. Das ist eine unvorstellbare Zahl für mich. Ich hätte nie gedacht, von Tag 1 hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal so hoch stehe, so weit bin, sage ich mal. Und einfach, dass ich 1000 Menschen begeistern kann. Und das hätte ich nie erwartet. Also, das war für mich anfangs so surreal und ist es jetzt immer noch. Also, und ich habe es auch schon auf Instagram erwähnt. Ihr macht es möglich, denn ihr seid die, die mir diese schönen Nachrichten immer schreiben, die so schöne Sachen kommentieren, immer aktiv sind, immer dabei sind und wenn mal mit einem Like den Post verzehren und ich weiß, dass es euch gefällt. Ohne euch ist dieser Account eigentlich nicht möglich und das habe ich eigentlich schon von Anfang an und auch vor allem dieses Jahr 2021 gelernt. Es war unglaublich. Dieses Jahr hat mir wieder gezeigt, wie Bock und wie viel Spaß mir diese Seite macht. Und dass ich das noch so lange machen möchte, bis es nicht mehr geht. Und ich freue mich extrem auf nächstes Jahr. Es wird so wild. Es kommt jetzt bald. Kommt was richtig Krasses. Das ist schon lange in Planung. Das wird heftig. Und auch sonst wird noch einiges passieren. Und ja, mir bleibt nichts mehr viel zu sagen, außer euch einen guten Rutsch zu wünschen und vielen, vielen Dank für die 1000 Abonnenten und für dieses fette Jahr, für dieses heftige Jahr. Ich hoffe, es wird 2022 genauso. Also, das war's von mir. Jetzt viel Spaß beim Podcast. Es war richtig mega nice und bis dann, euer Fußballgipfel SG, Felix.
Der wird auf jeden Fall in der Zukunft sehr, sehr interessant. Ist auch bei uns bekannt als der nächste Firmino. Frankfurt ist auch der absolute Angstgegner von uns. Musste natürlich irgendwie so eine dreckige Ecke sein, aber ja. Man hat keinerlei System etc. erkannt. Also es war wirklich ein Katastrophenfußball, was wir da gespielt haben.
Eintracht und die anderen, der SGE-Podcast. Willkommen an die Zuhörer, hier zur 12. Folge. Die letzte Folge dieses Jahr, 2021, ist vorbei. Eintracht und die anderen, diesmal ein neuer Verein. Letztes Mal war es der HSV. Die Folge schon ein bisschen länger her. Heute gibt es einen neuen Verein, wie gesagt, und es wird heute um Hoffenheim gehen. Ich begrüße TSG Editing.
Servus.
Du bist auf Instagram, bist noch nicht so lange da, erst seit dem 2. September 2021, also noch Frischling, sage ich mal.
Korrekt.
Du hast 155 Abonnenten und 115 Beiträge.
Ja, richtig.
Wir wollen ein bisschen später noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf dein Social Media Auftreten und so. Und wollen erstmal anfangen, ein bisschen über Hoffenheim zu reden. Und zwar geht es um euer letztes Spiel. Das war ein 1:1 gegen Gladbach. Die Anfangsphase gehörte euch. Mit welchem Gefühl bist du ins Spiel gegangen?
Normalerweise extrem gutes Gewissen, weil aktuell läuft's oder es lief absolut hervorragend, muss man sagen. Wir konnten fast jedes, ich glaube, die letzten 6, 7 Spiele konnten wir auf jeden Fall weitestgehend alle gewinnen. Anfang der Saison war natürlich ein bisschen kritisch, aber deswegen bin ich mit einem sehr guten Gefühl ins Spiel gegangen. Als ich aber dann gesehen habe, dass wir schon ein recht frühes Gegentor natürlich wieder mal kassiert haben, dachte ich mir, dass ja, Gladbach normal schon die Stärke im Kader hat, sodass sie es normalerweise auch nach Hause bringen können. Aber wie man am Ende gesehen hat, der Lucky Punch hat dann doch mal wieder ausgeholfen, um zumindest noch einen Punkt zu retten.
Genau, es war ja so, Gladbach hat vor dem Spiel 17 Gegentreffer in 4 Spielen gehabt davor. Und das Spiel hattet ihr, also Hoffenheim, insgesamt 21 Schüsse.
Ja.
Also ihr habt ja wirklich viel, viel geschossen in der ersten halben Stunde. Du hast gesagt, du hast das Spiel nicht gesehen, aber hast jetzt ein bisschen nochmal die Highlights angeschaut.
Ich habe mir gerade noch mal eine Zusammenfassung angeschaut und was da an Chancen dabei war. Es waren, glaube ich, insgesamt sogar 13 Ecken. Jede einzelne Ecke war brandgefährlich. Also da hat der Sommer auf jeden Fall einige. Aber sie haben es irgendwie trotzdem immer geschafft, nochmal einen Schuss zu blocken, sodass irgendwie dann doch nicht das Tor gefallen ist. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, aber ja, das Glück war auf jeden Fall zumindest in den ersten 90 Minuten auf Gladbachs Seite.
Ja, genau. Und dann 10 Minuten vor der Pause waren die Gladbacher auch irgendwie ein bisschen aktiver, haben ein bisschen mehr offensiv gezeigt. Und ja, dann die Ecke in der 35. Tor durch Embolo. Was dachtest du dir so bei diesem Sieg Gegentreffer erstmal?
Total verärgert, weil einfach das genau gegen den Spielverlauf so gesprochen hat. Weil, richtig erbost. Also, das war wirklich, ich weiß nicht, wie sowas zustande kommen konnte. Musste natürlich irgendwie so eine dreckige Ecke sein, aber ja, muss man dann im Endeffekt auch hinnehmen und so einfach weitermachen. Und das haben die Jungs gemacht, das haben sie hervorragend gemacht, wie auch in den Spielen zuvor. Wir sind schon sehr oft in Rückstand gegangen und haben dann doch nochmal das Spiel gedreht.
Und wie bist du dann, also wie bist du dann in die Pause gegangen oder was hast du dir von der zweiten Halbzeit erhofft dann?
Im Endeffekt hätten sie ja nur genau so exakt weiterspielen müssen. Die Chancen, die wurden von alleine gefühlt kreiert. Vogt hat ein hervorragendes Spiel gemacht in der Spiel hat extrem starke, lange Bälle gespielt, wie am Ende auch das Tor dann gefallen ist. Durch Vogt mit der Reingabe auf Bebu, der dann zu Akpoguma geköpft hat. Also ja, im Endeffekt einfach weitermachen. Also das hatten wir schon oft die Saison, dass wir in den Rückstand gegangen sind. Nicht nur mit 1-0, auch 2-0. Deswegen hatte ich da auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass dann doch vielleicht noch was gehen könnte.
Genau. Und in der Pause, das habe ich gesehen, das fand ich ein bisschen verwunderlich, sage ich mal. Da kam Bebu für Dabur. Wie kannst du dir diesen Wechsel erklären? Also war der irgendwie, dass man mehr offensiv und noch mehr offensiv oder wie war das?
Ja, also jetzt persönlich, also ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Dabur zum Beispiel. Er hat unfassbare Qualitäten, aber irgendwie seit seinem Wechsel zu Sevilla ist er einfach nie wirklich so angekommen. Er ist auch noch nicht bisher in Hoffenheim wirklich angekommen. Er hat seine magischen Momente, auch das Tor zuvor, gegen wen war das? Gegen Leverkusen zum 2-2, genau.
Genau, ja.
Da hat er ja auch einen wunderbaren Hackentrick im Endeffekt da den Moment gehabt, aber ich weiß nicht, er ist halt im Endeffekt genau der exakte gleiche Spielertyp wie Kramaric. Also er hat einen okayen Antritt, aber keine starke Sprintgeschwindigkeit. Dribbelstark, aber solche Spieler machen dann teilweise das Spiel eben auch recht langsam, weil sie halt vermehrt ins Dribbling gehen und nicht orientiert bzw. konsequent spielen. Und Bibu ist da etwas geradliniger, der auch mit seinem Tempo immer gefährlich sein kann. Deswegen war es auf jeden Fall ein absolut nachvollziehbarer Wechsel. Deswegen, ja.
Ja, und dann in der zweiten Halbzeit, also insgesamt auch schon gesagt, 15 Ecken im ganzen Spiel, das ist schon brutal auf eurer Seite. Und trotzdem bis zur Schlussphase wirklich kein Tor, also wirklich lange, lange kein Tor. Wo kam dann so der Moment, wo du dachtest, okay, scheiße, jetzt wird's echt knapp?
Ja, die Hoffnung, die stirbt bei mir irgendwie aktuell nie zuletzt, weil es hat schon oft irgendwie so ein Lucky Punch jetzt in letzter Zeit ausgeholfen. Gegen Freiburg war es genau der gleiche Fall. Natürlich war ich auch ein bisschen verärgert, weil ein Punkt in der Tabellensituation ist etwas zu wenig gegen Gladbach. Deswegen, aber ja, am Ende konnte man schon glücklich sein, dass gerade noch das Tor gefallen ist.
Genau, 90 plus 1 Bebu mit der Vorlage und dann Chipball von Vogt und dann
Genau,
genau. Und das war schon die Erlösung, oder? Vom ganzen Spiel dann.
ja. 100%, also große Erleichterung auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Jungs haben nie aufgegeben, hat man schon oft gesehen. Deswegen Top-Moral bewiesen, wieder mal. Und ja, kann man nur einen Hut vor denen ziehen.
Ja. Weißt du noch, was dein Tipp vor dem Spiel war? Oder?
Ja, also ich war ziemlich optimistisch. Also ich habe schon auf jeden
Okay.
Fall Richtung Hoffenheim gesetzt, hätte mir ein 3-1 vorstellen können, aber dass es dann so läuft, das hat keiner gewusst.
Ja. Naja, schon interessant. Genau, und am Ende blieb es dann auch bei dem Umschieden. Es war ja noch 5 Minuten Nachspielzeit. Zum Schluss ging dann ja nicht mehr viel eigentlich auch, oder?
Ja, also ich glaube, Gladbach war auch leer im Endeffekt. Die haben viel kämpfen müssen, viel gegen den Ball arbeiten müssen und gleiche für Hoffenheim, permanentes Anlaufen, hohes Verteidigen. Deswegen, und es war natürlich auch der letzte Spieltag der Saison nach einer sehr energiezerrenden Saison. Deswegen, ja, nachvollziehbar, dass dann doch beide mit dem Punkt zufrieden waren.
Ja, klar. Ich will gar nicht so lange bei dem Spiel hängen bleiben. Ist ja schon jetzt auch schon wieder knapp 2 Wochen her. Deswegen will ich noch mal ein bisschen auf die vergangenen Spiele auch noch ein bisschen davor schauen. Und eben Leverkusen gegen Hoffenheim, 2:2, ein bitteres Spiel für Leverkusen. Beschreib mal, was in dem Spiel abging.
Totaler offensiver Fußball. Also es war Wahnsinn, was Leverkusen in den ersten 45 Minuten speziell da aufgelegt hat. Das ist der Wahnsinn, was die für eine Kontergefahr ausstrahlen. Das ist fast einzigartig. Wenn dann Diaby über den Flügel rennt, das ist echt, man kann es kaum verteidigen. Dann hast du noch einen genialen Spieler wie Florian Wirtz, der dann wirklich den perfekten letzten Ball fast immer spielt. Das ist wirklich auch unfassbar. Und auch mit einer sehr stabilen Verteidigung, muss man sagen. Sehr junge Verteidigung. Ich weiß nicht, wer es gespielt hat. Das ist auf jeden Fall Hinkampier, Tabsoba und Kosunu oder wie der heißt. Also es
Genau.
sind alle sehr junge Spieler. Haben sie aber super gemacht. Also die erste Dreiviertelstunde dachte ich mir, Hoffmann wird komplett überlaufen und das Spiel endet mit 4-0, 4-1. Aber dann hat er auf einmal die Mannschaft auch wieder Moral bewiesen und dann irgendwie 2-2 draus gemacht.
Ja, krass. War das auch so wie beim Gladbach-Spiel, dass du dir irgendwie mehr vorher erhofft hast, oder war es schon zu Recht so?
Boah, ja, also Leverkusen steht da schon zurecht, wo sie jetzt aktuell unterwegs sind, auf dem Tabellenplatz. Deswegen, vor Leverkusen habe ich immer Angst, weil die Spiele auch in der jüngeren Vergangenheit gegen Leverkusen jetzt nicht unbedingt gut ausgegangen sind. Deswegen war ich dann mit dem 2-2 mehr als zufrieden, ja.
Ich muss mal ehrlich sein, die letzten Jahre hatte ich überhaupt keinen Bezug zur TSG. Irgendwie, ich fand, weiß nicht, die waren irgendwie, ich habe die gar nicht so krass
Nachvollziehbar.
wahrgenommen.
Ja.
Ja, aber diese Saison, muss ich sagen, bin ich echt, hab so eine geile, also hoffentlich so eine geile Spielweise und irgendwie so eine Schnelligkeit im Spiel, aber auch
Ja,
so eine Intelligenz irgendwie, und das feiere ich echt, echt extrem.
also der Kader ist unfassbar gut besetzt. Also der Kader ist im Endeffekt für drei Wettbewerbe ausgestattet, so
Ja,
breit
blöd,
wie
dass
der
es keine
aktuell
drei sind, ja.
ist. Ja, nicht ganz.
Ja.
Also zumindest nicht mehr.
Ja.
Zwei sind es ja noch. Aber also Hoeneß hat auf jeden Fall Anlaufzeit gebraucht. In der ersten Saison von Hoeneß, man hat keinerlei System etc. erkannt. Also es war wirklich ein Katastrophenfußball, was wir da gespielt haben. Aber jetzt, was in der Saison auf einmal abgeht, ist der Wahnsinn. Also Offensiv-Power, etliche Tore werden geschossen. Wir fangen uns natürlich auch dadurch einige, aber seit wir so die Spielweise für die Hoffenheim steht, einfach voller Offensivfußball. Ja.
Ja. Und ich will mich wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sogar sagen, also meiner Meinung nach, ich finde irgendwie, Hoffenheim ist so, also das ist echt weit aus dem Fenster gelehnt, aber so Bayern-Verfolger Nummer 1, weil ich finde, bei Dortmund sieht man immer so dieses, ich meine, die verlieren auf einmal gegen Hertha und so. Aber ihr, ich weiß nicht, ihr seid so,
Ja,
kann, so.
aber dann musst du auch damit mit zum Beispiel den Anfang der Saison anschauen.
Naja,
Da verliert man
gut.
halt dann auch gegen kleine Mannschaften. Ärgerliche Niederlage zum Beispiel auch gegen Bochum. Sowas darf halt dann nicht passieren. Deswegen, ja, sehe ich da jetzt keine ernsthafte Verfolgerrolle irgendwie bei uns.
Nicht okay.
Ich sehe auf jeden Fall, dass die Ambitionen nach Europa da sind. Champions League muss man schauen, wie alle Spieler fit bleiben. Kommt natürlich auch extrem drauf an. Viele Verträge laufen aus im Sommer. Ich weiß nicht, wie da die Mentalität von den Spielern aussieht, aber aktuell schaut es top aus. Also Richtung Europa, aber mehr ist auch nicht drin.
Okay. Aber aktuell, also wenn du jetzt so die Hinrunde betrachtest, auch nicht.
Ja, boah.
Auch nicht.
Da ist man doch nochmal ein deutliches Stück auseinander. Also kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht.
Okay. Ja, am 26.10. das 5:1 gegen Kiel im DFB-Pokal. Als nächstes kommt Freiburg am 19.01. Wie denkst du, stehen da die Chancen, und könnt ihr vielleicht sogar den Pokal mit nach Hause nehmen?
An sowas denkt man ehrlich gesagt gar nicht. Also voller Fokus liegt natürlich erstmal bei Freiburg. Das Hinrundenspiel aus der Bundesliga hat schon gezeigt, was Freiburg ausmacht, beziehungsweise wie gut Freiburg eigentlich auch ist. Also gefühlt jeder Standard ist ja bei denen ein Elfmeter. Also die machen ja, ich weiß nicht, wie viele Tore die schon insgesamt nach Standards diese Saison gemacht haben, aber das ist wirklich
Ja.
unfassbar. War auch glücklich zum Beispiel der Sieg, weil Grifo einen Elfmeter verschossen hat. Also ja, also man muss Freiburg auf jeden Fall irgendwie überstehen durch Kampf, was weiß ich. Es wird auf jeden Fall ist ein unfassbar hartes Los. Aber es ist möglich, hat es im Hinrundenspiel gezeigt und dann kann man vielleicht weiterdenken. Aber die Ambitionen sind jetzt in Hoffenheim oder in Sinsheim jetzt nicht so überragend, beziehungsweise so riesig.
Okay. Ihr habt ja auch noch keinen Titel gewonnen in eurer Vereinsgeschichte.
Herbstmeistertitel.
Ja.
Nein, natürlich nichts.
Genau so. Ja, wann denkst du, ist denn soweit? Also, dass vielleicht in den nächsten 10 Jahren vielleicht mal ein Pokal
Ich
irgendwann in
sehe
der.
höchstens eine Chance, wenn die Dominanz von Bayern einbricht. Keine Ahnung, Lewandowski dann irgendwann mal weg ist und dann irgendwelche Misstransfers getätigt werden. Aber solange die Dominanz von Bayern da ist, keine Chance auf irgendeinen Titel.
Aber wenn Lewandowski dann weg ist, denkst du, dass ihr Meister werdet, oder wie?
Nein, nein, auf keinen Fall. Aber ich meine, wenn noch mehrere
Also, okay.
Transfers getätigt werden, die halt komplett scheiße sind, so gesehen, wie ein Bruno Sar oder sowas, dann schon. Aber ich bin mir sicher, dass für Lewandowski schon in 3 Jahren oder sowas eine perfekte Kompensation irgendwie auf dem Markt dann wieder gibt. Vielleicht auch aus der Bundesliga. Die wird sich Bayern natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen,
Klar, klar.
vor allem jetzt unter Nagelsmann, ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt keine Chancen.
Okay. Und dann wahrscheinlich eher dann wirklich dann DFB-Pokal, weil Europa League ist auch nochmal so eine Hausnummer. Und
Ja,
dann ist ja eigentlich.
Europa League liegt den deutschen Vereinen sowieso nicht. Kann man
Ja.
machen, was man will. Vielleicht Frankfurt, aber
Ja.
sonst keine Mannschaft.
Ja, das stimmt.
Aber sonst maximal DFB-Pokal, sonst sehe ich ehrlich gesagt keinerlei Chancen.
Okay. Perfekt, dann haben wir das auch abgeschlossen. Und gehen weiter in so ein kleines Thema, nämlich die Transferphase. Die steht nämlich vor der Tür. Am 1. Januar ist soweit, 2 Tage noch. In der Gerüchteküche geht bei euch ja wirklich wenig ab. Also, was muss deiner Meinung nach gemacht werden am Kader oder jetzt insgesamt?
Also wie ich schon gesagt habe, der Kader ist extrem breit, im Endeffekt fast perfekt aufgestellt, außer vielleicht die Außenbahnspieler oder wie sie bei uns heißen, der linke und rechte Joker, also in der Dreierkette. Höchstens da, weil zum Beispiel ein David Raum, der spielt aktuell jedes Spiel, ist der Neuzugang im Endeffekt vom Sommer erst. Wenn der mal ausfällt, schwierig. Letzte Saison hat zum Beispiel Marco Jones, ein junger Nachwuchsspieler, dort gespielt, aber der auch eher nicht auf dieser Position zu Hause ist, deswegen. Da sieht man schon, dass man da recht dünn besetzt ist. Verteidigung, Mittelfeld und Offensive ist fast viel zu breit besetzt. Und dadurch, dass ja auch so viele Verträge auslaufen im Sommer, denke ich, dass der Kader so ein bisschen ausgedünnt wird. Dann muss man sich vielleicht noch in der Verteidigung etwas verstärken und dann gibt es eigentlich auch nicht so viel. Ja.
Okay. Ja, normalerweise fängt man mit den Gerüchten um Neuzugänge an. Ich mache es mal auch andersrum. Wir fangen mit den Abgängen an, also was für Gerüchte es da gibt. Und da gibt es gleich zwei Spieler. Einmal Florian Grelitsch, der ist von zwei Vereinen unter Beobachtung. Einmal von Newcastle und von der AS Roma. Warum herrschen überhaupt die Gerüchte? Also ich weiß, dass er seinen Vertrag, glaube ich, ausläuft. Aber warum sind da die Gerüchte entstanden?
Genau, also erstmal Newcastle muss ich erstmal sagen, das wird wahrscheinlich eher nichts.
Okay.
Also es haben auch schon mehrere Journalisten so belegt. Und es hat angefangen eben, dass im letzten vergangenen Sommer Grealish schon die TSG verlassen wollte, hat auch ein klares Statement Richtung Rosen formuliert. Aber ja, also die Angebote waren da, zum Beispiel von AC Mailand, die sind auch nach wie vor interessiert. Aber einfach die Angebote waren viel zu niedrig. Also da ich glaube, für den Florian Grillitsch da wurden, glaube ich, 11 Millionen oder sowas geboten. Wir wollten aber auf jeden Fall 14 aufwärts und da hat man sich halt nicht einigen können. Deswegen hat jetzt auch Grillitsch seinen Vertrag nicht mehr verlängert und hat auch, wie gesagt, noch seinen Wechselwunsch geäußert. Deswegen wird auf jeden Fall der im Sommer leider, muss man sagen, weil auch wirklich, muss man sagen, einer der besten TSG-Spieler ist, den Verein verlassen. Höchstwahrscheinlich Richtung Italien, AS Rom oder AC Mailand. Aktuell schaut es sehr danach aus, bei Mourinho bald spielen wird.
Okay. Du sagst schon, es ist sehr schade, dass er geht dann. Wie wichtig war er jetzt vor allem diese Saison? War er da immer noch so wichtig oder?
Ja, unfassbar wichtig. Also vielleicht sieht man es nicht immer auf dem Feld, aber was er für die Mannschaft leistet, ist unfassbar. Er hat ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt einige Statistiken oder so anschaut, oder ich weiß nicht, bei SofaScore oder sowas die meisten Punkte oder so geholt. Er hat zum Beispiel jetzt auch vermehrt in der Innenverteidigung gespielt, was er auch überragend gemacht hat, weil er einfach geniale Techniken im Spielaufbau hat. Langes Passspiel, seine Übersicht ist unfassbar gut und auch seine Zweikampfquote, was man vielleicht nicht direkt sieht, aber er hat fast in jedem Spiel so eine Zweikampfquote von 80% aufwärts. Und es ist halt dann schon, wenn so ein Spieler wegbricht, wird man dann im Endeffekt dann schon sehen, wie so einer fehlt dann.
Ja. Genau. Wie würdest du ihn dann ersetzen, also wenn er dann wirklich gehen wird?
Also dadurch, dass er in Innenverteidigung spielt aktuell, auf der 6 kann man ihn zum Beispiel aktuell vielleicht nicht 1 zu 1 ersetzen, aber man hat viele Optionen. Dadurch, dass man zum Beispiel einen jungen Angelo Stiller geholt hat, der bekommt dann dadurch zum Beispiel auch mehr Spielzeit. Deswegen im Mittelfeld sollten genug Optionen da sein. Wenn er aber dann zum Beispiel als zentrales Stück in der Dreierkette spielt, wird schwer, ihn zu kompensieren. Vogt kann es natürlich, aber Vogt ist bei Langen nicht so ein Zweikampfmonster wie. Ja, es wird sehr schwer, ihn zu kompensieren. Es wird vielleicht möglich sein, aber man wird halt erst ihn dann vermissen, wenn er halt dann weg ist. Es ist halt so ein Spiel, der nicht so extrem auffällig ist, aber einen unfassbaren Job für die Mannschaft macht.
Okay, naja. Dann gibt es noch einen, Harvard Nordweit. Ich hoffe, ich habe den
Nordwald, ja.
Ansatz. Nordweit, genau. Kam 2019 von Fulham. Der ist 31 Jahre alt und hat bis jetzt 10 Minuten in 3 Spielen gemacht. Was für eine Rolle spielt der? Wahrscheinlich keine große, oder?
Eigentlich gar keine. Also man muss dazu sagen, er war sehr lange verletzt und hat jetzt dann zum Beispiel die 10 Minuten auch von der Bank bekommen. Aber dadurch, dass so viele Alternativen aktuell auch in der Verteidigung vorhanden sind, durch einen Posch, Akpoguma, Chris Richards, der ja auch ausgeliehen ist, spielt er halt eigentlich gar keine Rolle. Er ist auch nie wirklich, muss man sagen, in Hoffenheim angekommen. Deswegen ist es nachvollziehbar. Also es gab Gerüchte um Kiel, aber die sind Schwachsinn. Er wird höchstwahrscheinlich nach der Saison ablösefrei dann wieder in seine Heimat nach Norwegen gehen und dort dann seine Karriere ausklingen lassen.
Okay. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Kiel realistisch ist, aber das hat sich damit auch geklärt.
Nee, das ist nicht realistisch.
Okay. Warum ist es nicht realistisch so vom Ding her?
Ja, ich glaube, Kiel hat auch nicht die finanziellen Mittel, um jetzt zum Beispiel einen gestandenen oder erfahrenen Bundesliga-Verteidiger zu verpflichten, auch wenn es ablösefrei ist. Aber ich denke, da sind die Gehaltsforderungen von Nordweit nochmal ein Stückchen weiter weg, als die Kiel vorweisen kann oder
Okay.
generell bieten kann.
Ja, okay, und aus welchem Grund, also du hast ja gesagt, dass der ja gekommen ist und jetzt halt wirklich auch wenig gespielt hat und auch durch Verletzungen. Aus welchem Grund ist er denn überhaupt gekommen? Also warum hat man ihn verpflichtet?
Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall ein extremes Schnäppchen. Ich weiß nicht, wenn er sogar, ich kann auch sein, dass er ablösefrei gekommen ist. Aber einfach nur nochmal um ein bisschen die Breite, beziehungsweise er kam im Endeffekt auch als Backup, falls mal irgendwie Verletzungspech irgendwie ausbricht. Aber ja, im Endeffekt einfach um einen erfahrenen Spieler in seinen Reihen zu haben, ist höchstwahrscheinlich auch extrem wichtig für die Kabine. Deswegen wurde wahrscheinlich er geholt, weil er einfach auch schon über unterwegs war, beziehungsweise auch in der Premier League auch schon gespielt hat, in der
Genau.
Bundesliga, bei Gladbach oder so. Deswegen wahrscheinlich aus dem Grund.
Ja, das sind alle Abgangsgerüchte, also wirklich
Ja,
wenige.
eins hätte ich tatsächlich noch. Muss man jetzt vielleicht nicht ganz seriös nehmen. Habe ich auch gerade noch einen Post dazu gebastelt, dass angeblich laut einem ägyptischen Journalisten, ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass Manchester United tatsächlich an Jaji Samaseko interessiert sind.
Okay.
Also Rangnick hat auf jeden Fall da wahrscheinlich einen Blick auf den Ex-RB Salzburg-Spieler geworfen, deswegen
Ja.
kann
Was
sein, muss aber nicht sein.
sagst du dazu?
Boah, wäre ein unfassbar bitterer Abgang, aber dafür müsste, glaube ich, Manchester United auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. 20 Millionen aufwärts müssen sie schon zahlen. Dadurch, dass er auch unser Top-Transfer jemals ist, aktuell. Ich glaube, mit 14 Millionen haben wir ihn eingekauft, deswegen muss der Wert auf jeden Fall, also der Wiederverkaufswert auf jeden Fall deutlich drüber sein. Und ob
Okay.
das Manchester United für Samaseko im Winter zahlen will und ob er auch für Manchester United reicht, aktuell ist halt auch fraglich.
Ja, okay. Ja, es gibt auch wenige Zugänge, wenige Gerüchte um Neuzugänge. Bevor wir auf die gucken wollen, hast du irgendwie so ein paar Wunschspieler, die du dir vielleicht wünschst oder die du schon ein bisschen gescoutet hast, sag ich mal?
Ja, gibt einige Wunschspieler. Auf jeden Fall muss man sich halt nochmal auf der 6, beziehungsweise ja nicht unbedingt auf der 6, aber vor allem in der Verteidigung halt nochmal umschauen. Da gibt es natürlich einige Talente in der Bundesliga, dass man vielleicht sich halt da nochmal verstärkt, weil eben ein Vertrag von Bicacic, Hübner, Vogt, Nordweit, alle die sind eigentlich gestandene Innenverteidiger bei der TSG, die laufen eben ab und deswegen muss man auf jeden Fall eigentlich Wenn, also wenn zumindest kein Vertrag verlängert werden kann, muss man sich nochmal auf der Innenverteidigerposition umschauen. Und ja, vielleicht kommt auch jemand noch aus der eigenen Jugend wieder hoch. Das weiß man bei der TSG natürlich auch nie. Vielleicht bekommt ein Bogarde mehr Spielzeit. Deswegen, ja, also Transfers sind halt aktuell sehr schwierig, weil eben der Kader auch so breit ist und die Zukunft von vielen noch so offen ist. Also da kann man kaum was sagen.
Ja, und wie gesagt, es gibt zwei Gerüchte um Neuzugänge und beide sind irgendwie im Verbund mit der Eintracht. Also einmal, Nummer eins ist Farideh Alidu, der ist ja eigentlich schon fest zur SGE gewechselt, nur nicht offiziell und die ganzen Dinger. Hättet ihr Alidu überhaupt gebraucht? Also war auf dieser Position überhaupt da, ja,
Zum aktuellen
Nachbesserungs...
Zeitpunkt eigentlich nicht.
Nee,
Nein.
okay. Also wäre der eigentlich auch nicht...
Der könnte vielleicht was im Sommer sein, je nachdem, wie die Verträge eben aussehen, aber sonst aktuell auf keinen Fall. Also er wird auch keine Spielzeit bekommen, weil einfach die Verteidigung, so wie sie jetzt im Gerüst steht, gesetzt ist und da führt auch kein Weg dann vorbei.
Ja, und dann gibt es noch eine kleine Überraschung, von dem ich auch noch nicht so krass gehört habe. Am 11.12. kam das Gerücht raus, Antonio Foti, der kommt von der Eintracht U19 oder spielt aktuell noch da. Hast du schon von diesem Gerücht erfahren, irgendwie?
Habe ich leider noch nichts davon gehört, sondern
Noch nicht, okay. Ist auch auf transfermarkt.de und laut
komplett.
Fußball.news sind sogar Leverkusen, Hoffenheim, Ajax und Eindhoven interessiert. Ich habe von denen noch nicht so viel. Also U19 ist jetzt halt, dadurch, dass wir
Ja,
keine
klar.
zweite Mannschaft haben oder so, ist halt U19 zwar das nächste dran, aber ist jetzt auch kein, ja, was ich meine. Also,
Klar. Ja, ich kenne auch so 90 zum Beispiel von Hoffenheim jetzt auch nur begrenzt Spiele. Ja.
genau. Der ist ein ZM, also zentraler
Klar.
Mittelfeldspieler. Und also du kennst den nicht oder hast noch nichts davon gehört?
Leider noch nichts gehört, aber also es wird auch natürlich, denke ich mal, kein Transfer irgendwie
Ja.
im Winter getätigt, aber er könnte nochmal ein interessanter Name für den nächsten Sommer werden. Das kann natürlich sein.
Jetzt, wo wir gerade beim Thema Youngstars, vor allem, ich meine, der ist 18 Jahre alt, wie geht Hoffenheim mit Youngstars um? Bei uns ist ja so, bei uns ist ja ein bisschen kritisch, jetzt wieder mit Fabio Blanco, der jetzt wieder
Ja,
einiges an Wirbel gesorgt hat. Wie sieht es bei euch aus?
also normalerweise haben Youngsters bzw. junge Spieler in Hoffenheim wirklich das perfekte Umfeld, können in Ruhe arbeiten, können sich in Ruhe entwickeln, bekommen, ja, ich weiß nicht, unter Hoeneß ist vielleicht nicht ganz so viel Spielzeit, wie man zuvor gesehen hat, weil Hoeneß ist dann doch lieber auf seine Top-Stammspieler zurückgreift, auch gegen vermeintlich schwächere Gegner. Aber zuvor, jeder Spieler hat im Endeffekt auch seine Spielzeit bekommen. Deswegen kann man sich hier eigentlich extrem gut weiterentwickeln. Und es kommen ja auch immer wieder junge Spieler hoch, beziehungsweise ein Angelo Stiller ist ja auch, glaube ich, 20 maximal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber er hat auch schon seine Spielzeit bekommen, konnte seine Qualitäten unter Beweis stellen. Deswegen kann man sich hier in Ruhe entwickeln, bekommt aber aktuell eben leider nicht so viel Spielzeit.
Ja, zwei Spieler stoßen auf jeden Fall neu dazu im Winter. Das ist einmal Ribeiro und Nazario. Beide sind ausgeliehen. Bruno Nazario, ein ewiger Leihspieler, sage ich mal, ist 2013 gekommen und insgesamt hat er 7 Leihen gemacht oder war er bei 7 Leihen und hat nur 2 Spiele gemacht. Was versucht man überhaupt bei dem? Ganz ehrlich.
Ich weiß, also da ist auf jeden Fall der Zug schon längst abgefahren. Hat noch nie eine Rolle für Hoffenheim gespielt. Deswegen, der wird auch, denke ich mal, dann weiterverliehen oder vielleicht für einen kleinen Betrag noch verkauft. Aber ich weiß nicht. Anscheinend findet kein Verein oder findet man keinen möglichen Abnehmer. Kann sein. Deswegen wird er einfach weiterverliehen. Wird aber keine Rolle spielen. Ribeiro hingegen könnte noch mal eine Rolle spielen, falls er jetzt dann doch jetzt langsam mal Fuß gefasst hat. Er ist jetzt aktuell in seiner Heimat in Brasilien wieder unterwegs als Verteidiger. Man bekommt aber leider halt nichts von der brasilianischen Liga oder sonstiges mit. Deswegen weiß man auch nicht, auf was für ein Stand der aktuell ist. Hat aber vielversprechende Anlagen. Also ist ein hochtalentierter Verteidiger auf jeden Fall. Deswegen könnte er, wenn er auch wirklich jetzt mal in Deutschland ankommt, im nächsten Sommer beziehungsweise in der nächsten Saison tatsächlich eine Rolle auch spielen. Ja.
Okay, krass. Ja, dann gibt es auch einige Spieler, die keine Rollen spielen, unter anderem Gasinovic. Über den wollen wir später nochmal reden, deswegen können wir den ja mal kurz überspringen und ein bisschen über die anderen reden. Wer könnte denn noch so gehen oder wer könnte denn noch verliehen werden? Gibt es da so ein, zwei große Namen, die noch weg müssen, weil die wirklich keine Rolle spielen?
Ja, also mir würde jetzt auf jeden Fall nur Gacinovic so einfallen, der überhaupt nicht zufrieden sein, weil der eigentlich über die Joker-Rolle nicht wirklich hinauskommt. Ist die Frage, er wurde auf jeden Fall, glaube ich, für 9 bis 10 Millionen aus Sevilla geholt. Ist natürlich für Hoffenheim eine Stange an Geld. Deswegen, jetzt würde man eben halt unter dem Marktwert verlieren oder verlieren beziehungsweise eben verkaufen, was natürlich nicht wirklich Sinn der Sache ist. Deswegen, aber ich weiß auch nicht, ob er für eine Leihe bereit ist, weil ich weiß nicht, ob es auch so viele Abnehmer für ihn gibt aktuell. Kann natürlich sein, aber ich glaube, das wäre, wenn dann, eher ein Kandidat, der dann einen Wechselwunsch äußert, beziehungsweise dann vielleicht auch im Sommer den Verein verlässt. Vielleicht bekommt er ja nochmal mehr Chancen, jetzt in der Rückrunde unter Hoeneß, aber ich kann es mir nicht ganz so vorstellen. Und in der Verteidigung ansonsten sind halt aktuell auch viele verletzt, beziehungsweise waren viele verletzt, die jetzt keine Rolle spielen. Sei es zum Beispiel ein Hübner, der gefühlt 2 Jahre kein einziges Bundesligaspiel mehr gemacht hat. Der wird natürlich zurückkommen, und auch seine Spielzeit wird zurückbekommen. Oder Bicacic, da ist halt natürlich auch die Zukunft offen, hat einen Kreuzbandriss gehabt und ist jetzt seit 9 Monaten raus gewesen, beziehungsweise immer noch raus. Bei denen läuft der Vertrag auch aus, deswegen denke ich aber trotzdem, dass die normal zur Mannschaft zurückkehren.
Ja, und es wurden ja auch einige Verträge bei euch schon verlängert, sage ich mal so. Unter anderem Bebu bis 2026. Dafür gibt es aber auch einige Spieler, bei denen der Vertrag im Sommer ausläuft. Einmal gibt es den Penke, der dritte Torwart. Dann haben wir, der zweite, okay. Und Luca Philipp dann nicht, irgendwie.
Er ist der Dritte
Der
und
ist
der
dann.
spielt meistens in der zweiten Mannschaft von Hoffenheim. Ja. Aber er ist noch sehr jung, muss man auch noch
Ja,
sagen.
hat er jetzt auch neulich, also im September sein Debüt für die U21 gegeben.
Genau, ja.
Vielversprechend, oder?
Sehr vielversprechend, ja. Aber Baumann wird natürlich trotzdem, denke ich mal, er wird auf jeden Fall er wurde auch nochmal verlängert. Deswegen wird er seine Karriere, denke ich mal, bei der Hoffenheim weitestgehend beenden und erst dann die Torwartposition wieder frei. Und das hat dann die Frage, ob er dann oder der noch unter Vertrag steht bei Hoffenheim. Das war das Gleiche wie bei Kobel, keine Chance gegen Baumann gehabt und ist dann schlussendlich auch, muss er gehen. Ganz einfach. Ja.
Na dann Nordweit, Kramaric, Hübner, Vogt, Grillitsch und Brennett, genau. Der wichtigste von allen ist wahrscheinlich Kramaric, oder? Stimmst du mir dazu?
100% mit Krilic und vielleicht auch Vogt zusammen. Ja. Aber Kramaric ist natürlich mit Abstand der wichtigste Spieler für Hoffenheim.
Und wer muss seiner Meinung nach verlängert werden?
Also Verträge will ich auf jeden Fall verlängern. Ich weiß nicht vom Pentke, weil er einfach ein super Typ ist, top für die Kabine und er hat sich schon längst mit der Reservistenrolle so gesehen angefreundet als zweiter Torhüter. Deswegen einfach aus reiner Sympathie würde ich den auf jeden Fall nochmal verlängern. Ist natürlich jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter, ich glaube 34,
36.
deswegen 36 sogar.
Ja,
Also
echt
weiß man
schon.
nicht, ob man den noch mehr halten kann. Wäre natürlich eine Chance für Luca Philipp, deswegen kann sein, dass er eben dann auch seine Karriere beendet. Wichtig wäre es auf jeden Fall mit der Verteidigung, dass da die erfahrenen Spieler noch gehalten werden. Beispielsweise eben Vogt, auch extrem wichtiger Mann für die Kabine, findet diese Saison immer mehr wieder rein, wie Cacic und Hübner. Aber wie man wahrscheinlich schon gehört hat, Grilic wird wahrscheinlich die TSG verlassen und bei Kramaric ist die Zukunft noch sehr offen. Der Rest will wahrscheinlich dann eben die TSG verlassen, auch also inklusive Brennett. Der spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Okay. Also kann theoretisch im Prinzip jeder weg, außer eben vor allem Kramaric.
Ja, also mit den drei Verteidigern, dadurch, dass sie sowieso so extremes Verletzungspech hatten und keine Spielpraxis über die letzten 1,5 Jahre gefühlt hatten, glaube ich, wird es auch da keine Abnehmer geben, weil Bicacic und Hübner sind beide schon im fortgeschrittenen Alter. Deswegen werden die meiner Meinung nach zumindest bei der TSG nochmal verlängern, vielleicht für maximal für 2 Jahre, aber das reicht ja theoretisch. Und das Wichtigste wäre natürlich, mit Kramaric zu verlängern. Wobei man sagen muss, das ist die erste Saison, wo man etwas unabhängiger von Kramaric ist, was
Okay.
vielleicht auch ein gutes Zeichen ist.
Ja,
Aber
klar, voll.
wäre natürlich wunderbar, wenn der TS Goat verlängert.
Benjamin Hübner ist ja auch offiziell Kapitän. Ich bin
Ja.
gar nicht so informiert gerade. Weil der hat jetzt kein Spiel gemacht. Wer ist denn jetzt aktuell der Kapitän, sozusagen?
Baumann, Baumann.
Oh, okay. Sehr gut, da haben wir das auch abgeschlossen, das Thema. Und gehen weiter zu einem kleinen Spielchen. hässliches Geflüster. Das ist ein kleines Spiel, wie gesagt. Ich werde jetzt gleich drei Wörter sagen auf hessisch. Die haben nicht unbedingt was mit Fußball zu tun, eigentlich gar nicht. Also einfach hessische Wörter. Mhm. Und du musst versuchen, mal die auf Hochdeutsch quasi zu übersetzen.
Ich werde es probieren.
Für jedes Wort gibt es einen Punkt. Und ich würde sagen, wir fangen an. Das erste Wort ist Arbeit. A-A-W-I-D. Arbeit.
Ich hoffe, dass es Arbeit wäre, aber wahrscheinlich nicht.
Also würdest du Arbeit sagen?
Arbeit.
Richtig. Richtig, doch. Richtig. Siehst du schon mal. Erster Punkt.
Schwierig.
Ist aber auch, jetzt kommt es ein bisschen schwierigeres. Ja? Also, das ist, da musst du schon wirklich eigentlich schon Hesse sein. Aber mal schauen. Trottwar. T-R-O-T-T-W-A-A. Trottwar.
Trottwar. Wegen der Vorsilbe vielleicht trotzdem, aber sonst wird mir das nicht einfallen.
Na, wie gesagt, es ist ein schweres Ding. Es heißt Bürgersteig, also wirklich noch nie gehört.
Da bin ich leider zu entfernt von Hessen.
Ich bin auch nicht so krass im hessischen Dialekt drin, das war für mich auch neu. Aber vielleicht schaffst du ja noch das nächste Wort, nämlich, und das letzte Wort auch, Schnalle. S-C-H-N-A-L-L-E.
Ich weiß nicht, ob man es direkt so übersetzen oder ins Hochdeutsche übersetzen kann mit, wie eine normale Schnalle. Was könntest du sonst noch sagen?
Ich könnte dir einen Tipp geben, weil ein Tipp ist okay. Es ist ein Verb. Also es ist kein...
Ach so.
Genau, es ist ein Verb.
Schnalle. Boah, nee, da bin ich leider überfordert.
Es ist, also würdest du dann, ja, okay. Es ist verstehen oder kapieren, tatsächlich.
Ach so. Ja, okay. Im Nachhinein.
Schnallen.
Ja.
Klar. Ja, sehr schön, haben wir das Spiel auch geschafft. Und gehen weiter zu einem Thema, nämlich, ich meine, wir haben jetzt Ende des Jahres, 2022 steht vor der Tür, wir wollen so ein bisschen einen kleinen Jahresrückblick machen und vor allem so ein bisschen einen Hinrundenrückblick machen. Fang du mal an, wer war der beste Spieler der Hinrunde beim Hoffenheim?
Also erstmal vorab, einen besten Spieler kann man meiner Meinung nach irgendwie nicht festlegen. Jeder Spieler wirklich sehr, sehr gut performt hat, gerade speziell hinten raus. Deswegen ist es wirklich unfassbar schwer, sich da festzulegen. Meine Tendenz war zwischen Bebou, obwohl er hat ein paar gute Spiele auf jeden Fall gehabt, aber eben also nicht jedes Spiel hatte konstant performt. Deswegen, und vielleicht auch noch Jorginho Ritter. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber vielleicht.
Ja, klar.
Ja.
Hat er gegen uns gemacht.
Ja, stimmt. Deswegen ist meine Tendenz zwischen den beiden Spielern, man könnte natürlich auch Florian Grillitsch nennen, der zumindest von den Statistiken her auf jeden Fall auch die besten Benotungen hat von der TSG. David Raum könnte man nennen, auch Olli Baumann, unfassbare Saison bisher. Deswegen ist es unfassbar schwer, sich da festzulegen, weil es einfach eine mannschaftsorientierte Leistung war bisher und kein Einzelspieler herausgestochen hat.
Mhm. Ja, ich würde mal bei der Eintracht weitermachen. Ich mache da jetzt mal ein bisschen mit. Ja. Ich finde, also der beste Spieler der Hinrunde finde ich auch übel schwer, genauso wie bei euch. Ich finde, auch Kevin Trapp hat eine richtig wichtige Rolle gespielt, weil der einfach,
gut, ja.
Der hat uns echt oft den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Also der war sehr wichtig. Den ich auch sehr stark fand, ist Ivan Endicker. Ich bin ja großer Fan von ihm. Ich finde, der hält da hinten den Laden dicht, macht dann vorne mal ein paar Kopfball. Vielleicht Kopfballtore auch. Also
ja, weil er eben auch so gefährlich bei Standards und sowas. Das ist echt, genau. Der Typ ist echt eine Waffe. Das ist echt
ja. Ein krasses und Spiel. Ich glaube, das sind auch sonst Kostic, klar, Kostic natürlich. Man ist halt wirklich auch abhängig von ihm, muss man sagen.
Ja, ich glaub, als außenstehende Person muss ich wirklich sagen, also wenn ich gegen Kostic spiele, habe ich immer Angst. Also das ist halt wirklich so der Schlüsselspieler bei euch. Das ist echt der Wahnsinn. Ja.
Ich habe mal eine Statistik gelesen. Es ist noch kein einziges Tor über rechts gefallen. Alles über links. Und das ist schon heftig. Also ich glaube, die drei sind schon wirklich die besten und wichtigsten vielleicht.
Ja, genau. Glaube ich auch.
Dann gehen wir weiter zum negativen Punkt, nämlich den schlechtesten Spieler. Sagen wir mal vom ganzen Jahr.
schlechteste Spieler.
Ja.
Der muss natürlich auch ein paar Spiele gespielt haben, oder?
Ja, es kommt drauf an. Also, ich könnte ja mal anfangen mit meinem. Ich hätte nämlich, also, ja, es, naja, mach du mal, mach du mal, mach du mal.
Muss ich kurz überlegen. Der war ein Totalausfall, wo er gespielt hat. Also, das hört man vielleicht nicht gerne, aber ich fand halt jedes Mal, wo Hoffmann mit Rudi gespielt hat, waren wir auf jeden Fall deutlich schlechter, weil ich weiß nicht, der hat seinen Spielstil brutal irgendwie verändert. Der spielt viel zu langsam und auch in Zweikämpfen, der findet kein richtiges Mittelmaß. Also, entweder überhart oder halt ja, zu inaktiv eben in Zweikämpfen, aber. Ja, also wirklich katastrophal hat bisher eigentlich keiner gespielt bei Hoffmann.
Ja, na krass. Ja, dann würde ich bei mir mal weitermachen. Ich finde, also ich glaube, es handelt sich ein bisschen um die Stürmerposition. Ich würde einmal sagen, der schlechteste Spieler ist leider Sam Lammers. Also der hat ja wirklich noch gar nichts gerissen. Der, also er ist jetzt klar kein Komplettausfall, aber der kann wirklich keinen richtigen Ball irgendwie annehmen, keine, was hat er, 2 Tore geschossen und in den letzten Spielen saß der auch mal auf der Tribüne und dann war ein Ache. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt,
Der sagt aber
aber der war vor
auch
ihm gesetzt.
vielversprechend. Ja.
Genau. Was jetzt, es gibt noch einen, das schäme ich mich ein bisschen, sage ich mal. Da werden mich wahrscheinlich auch einige Frankfurter hassen, aber es ist nicht der schlechteste direkt, aber es tut mir leid, Frankfurt, aber wenn ich Raphael Boré spielen sehe, da kriege ich echt einen Anfall. Also tut mir leid, ich weiß nicht, ich finde den, also der läuft sich irgendwie nicht frei, irgendwie, der hat keine richtige. Der, wenn der, der, der kann nicht mal mit seinem Körper irgendwie mal reingehen, der wird den Ball abgenommen, weil er halt nicht zum Ball steht. Oder das eine Tor gegen, ich glaube, es war sogar gegen Hoffenheim, da hat er ja auch nur
Kann
den
ich auch
Fuß
sagen, ja.
hingestreckt. Und also, klar, als ablösefreier Transfer ist er ganz gut. Vielleicht macht er sich in 1, 2 Jahren wie Silva, aber aktuell finde ich mag ihn nicht. Keine Ahnung.
Er ist vielleicht
Naja.
das Gleiche so ein bisschen wie Dabur in der Offensive bei uns.
Ja.
Mit dem werde ich auch irgendwie, kann ich mich nicht ganz anfreunden, weil einfach der passt irgendwie nicht ganz in die Philosophie von der Spielweise her. Ja.
Ja, gibt's, das ist, finde ich, bei mir extrem schwer, aber gibt's bei dir ein Spiel des Jahres? Irgendein Spiel, was so richtig, richtig geil war?
Ja, kann man zwei nennen. Einmal das gegen Fürth, 9 Tore-Thriller. Das war
Ja.
schon der absolute Wahnsinn. Und aber eigentlich für mich das beste Spiel war gegen Köln. Weil ein 5-0, kein Gegentor kassiert, 5 geschossen, das ist schon eigentlich echt. Das war einfach eine Machtdemonstration. Das hätte ich nicht gedacht, dass gegen Köln das Spiel so ausgehen könnte. Aber das war der Wahnsinn.
Ja, ich finde es bei uns auch echt schwer. Ich würde, glaube ich, sogar auf Spiele in der Saison 2021, 2022 zurückgreifen und da auch sagen, also das Leverkusen-Spiel 5-2 war schon echt brutal.
Ja,
Wobei da am
also
Ende,
müsste man schon fast sagen,
ja, wobei am Ende da irgendwie dann die Luft, klar, bei den 5 Toren schießt du jetzt auch kein 6., 7. mehr in der Regel. Wobei da war halt dann ein bisschen die Luft raus. Aber sonst, was ich noch in den Topf werfen würde, wäre das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus, das 3:1. Ich war auch im Stadion da, das war natürlich nochmal ein
sehr cool,
Pluspunkt.
ja.
Aber da hat, das war so ein Anfang, da hat man gemerkt, okay, jetzt geht's, glaube ich, bergauf. Dann kam zwar die Niederlage gegen Bochum, aber dann kam 1:1 gegen Leipzig, 2:1 gegen Piräus, 2:1 gegen Fürth, 2:0 gegen Freiburg und so weiter. Also ich glaube, das war schon. Also schwer zu sagen, aber die fand ich schon mal ganz cool. Dann machen wir weiter mit deinem, das habe ich mir so aufgeschrieben, Erlebnis oder Highlight vom Jahr irgendwie mit Hoffenheim. Gibt es da irgendwas, was dir so einfällt?
Es gibt für mich immer zumindest mindestens einmal pro Jahr ein Highlight, weil ich komme nicht aus der Region Sinsheim oder Heidelberg etc., weil ich komme aus Bayern beziehungsweise exakt aus München.
Ne.
Dadurch bin ich
Okay.
halt jedes Jahr im Stadion gegen Bayern und egal wie das Spiel ausgeht, ist es immer ein absolutes Highlight. Ich gehe mit meinen Kumpels ins Stadion, die sind natürlich alle Bayern-Fans. Meistens bin ich in der Südkurve als einziger Hoffenheim-Fan und für mich absolutes Highlight.
Cool, man hat schon ein bisschen bei dir rausgehört, das Bayerische. Kommst du dann auch ursprünglich aus Bayern, oder?
Ja, ich komme, also ich bin in München geboren, sagen wir so. Ja.
Ja, ich habe auch ja, Wurzeln, sage ich mal, aus Bayern, aus Landshut. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Klar kenne ich es, ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, bei mir Highlight des Jahres. Ich glaube, das ist ein bisschen, auch wenn der Spieler, sage ich mal, jetzt dann nicht mehr so viel geleistet hat, aber mein Highlight des Jahres, ich glaube, als ich die Nachricht gelesen habe, da bin ich aus dem. Das war krass, das war, dass Luka Jovic zurückgekommen ist, das fand ich schon brutal. Also, auch wenn er dann nichts mehr geleistet hat, allein so einen Spieler zurückzuholen per Laie, das finde ich schon brutal.
Ja,
Also,
vor allem auch von Real Madrid, ist schon echt krass.
ja, ich
Ja.
glaube, das ist schon ein Highlight. Ja, und jetzt kommen wir noch zu den Transfersachen. Wer ist denn der beste Transfer von Hoffenheim,
Ich
deiner
glaube
Meinung
so.
nach?
Ganz einfach.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde den auch mega stark. Auch gegen Frankfurt war der schon krass.
Es ist in jedem Spiel so unfassbar krass. Das ist echt der Wahnsinn. Der Typ spielt mit 21 Jahren, als ob er da wirklich schon seit 10 Jahren auf der Außenbahn spielt, und der war ja zuvor eigentlich bei Fürth. Der wurde ja umgeschult vom Flügelspieler dann zum Außenverteidiger, und also der macht wirklich einen unfassbaren Job und ist genau der Spieler, der TSG auf der linken Seite gefehlt hat. Ja.
Ja, bei mir, ich versuche mich kurz zu fassen, ist Lindström.
Ja.
Hat zwar anfangs nicht so viel gezeigt, aber jetzt ist der super Transfer. Und ich glaube, wenn er so weitermacht auf diesem Niveau, dann ist der irgendwann, dann wird er so einschlagen wie einen Silva oder einen Haller und dann auch wirklich zu so Top-Club
Ja,
wechseln.
seine Ansätze sind echt wirklich sehr, sehr stark. Ja,
Ja.
sehr vielversprechend.
Jetzt gehen wir wieder ins negative Bereich, nämlich der schlechteste Transfer von
Ja,
Hoffenheim.
kann man natürlich leider nicht viel sagen, weil Hoffenheim eigentlich so gut wie keine Transfers im Sommer getätigt hat. Angelo Stiller, Rüter wurde in der letzten Saison eigentlich schon verpflichtet, zur Wintersaison, also jetzt vor einem Jahr. Und David Raum wurde ablösefrei geholt. Es wurde auch im Endeffekt nichts gekauft. Natürlich fällt mir dann ein Rudi, der ablösefrei gekommen ist, dadurch ein, weil er eigentlich auch keine Riesenrolle spielt, aber er ist einfach einer, der für Hoffenheim steht, der die Region, den Verein einfach liebt. Deswegen, natürlich war es kein Top-Transfer, aber einfach dadurch, dass er zurückgekehrt ist und der Rekordspieler auch ist von Hoffenheim. Deswegen, ja, muss man ihn aber trotzdem nennen, ja.
Ja, bei mir ist, werde ich wieder Sam Lammers sagen, das war einfach Last Minute am letzten Tag und dann ist halt er rausgekommen.
Für wie viel wurde der verpflichtet? Wie
Der
viel?
Laie zum Glück nur.
Okay.
Da wird er jetzt auch schon wieder verhandelt, ob der da die Laie abgebrochen wird. Finde ich ganz okay. Aber gut, mal schauen. Das fand ich halt einfach, genau. Dann haben wir das Fußball, ja, den Fußballjahresrückblick, sage ich mal, abgeschlossen. Jetzt wollte ich nochmal bei dir. Lange im Insta-Geschäft, sage ich mal. Wie war dein Insta-Jahr persönlich so? Also die letzten Monate.
Die paar Monate rasant. Nee, aber macht unfassbar viel Spaß. Also die Leute, die man virtuell kennenlernt, auch von mir aus, von jedem anderen Verein, sind sehr korrekt zu einem. Man hört sehr viel positives Feedback, deswegen ja, macht extrem viel Spaß. Gibt natürlich auch ein paar Leute, die, ja, dann, ja, die muss man einfach ignorieren. Aber das wird auch in den sozialen Netzwerken immer so sein. Aber ja, also war zumindest die kurze Zeit, die ich jetzt schon erlebt habe, sehr nice. Ja.
Cool. Hoffentlich bleibst du noch ein bisschen länger auf der Plattform, aber ich gehe davon aus.
Ich denke auch, ja.
Sehr gut. Was würdest du sagen, ist dein Fußballmoment des Jahres? So insgesamt von allen?
Fußballmoment des Jahres.
Gibt's da was?
Ja, ich bin ein Ronaldo-Fan und dann natürlich die Rückkehr
Klar.
von Ronaldo
Frage, ja.
zu United, ja.
Und wie sieht es aus mit den Stadionbesuchen dieses Jahr, außer Bayern gegen Hoffenheim? Gab es noch andere?
Fürth war in Planung, aber dann ist genau zu dem Zeitpunkt die Regelung gekommen, wo ich glaube, wie viele Leute waren im Stadion bei Fürth? 4.000 Leute. Ist eh nur ein Platz für, glaube ich, 15.000. War ich schon kurz davor, Karten zu kaufen, aber dann kam am Montag die Meldung. Deswegen war es leider dann nur die Allianz Arena bisher.
Okay.
Und halt, ja, also es ist halt schwierig. Augsburg habe ich leider verpasst zum Saisonanfang, aber halt alles andere als in Bayern ist halt ein bisschen schwierig. Gerade wegen Arbeit und Studium nebenbei. Deswegen leider nur der Stadionbesuch.
Hast du nächstes Jahr noch was vor? Also anscheinend besuchen
Ja,
irgendwo?
also ich werde, denke ich mal, je nachdem, wie es Corona zulässt, wieder in die Pre-Zero Arena fahren. Sind natürlich 4 Stunden Fahrt von mir, aber das mache ich natürlich gerne für Hoffenheim, beziehungsweise am liebsten würde ich dann mit ein paar Kollegen gegen Bayern dann einfahren.
Ja, das wäre cool. Mal andersrum,
Ja.
sehr cool. Dann haben wir das Thema auch abgeschlossen und gehen weiter in die nächste Kategorie, nämlich der Top-Spieler. Ich habe dich gefragt, du hast Elias Bebou mir genannt. Erklär dich mal ein bisschen selbst.
Wie ich schon gesagt habe, man kann eigentlich keinen hervorheben. Aber er ist halt einfach so mein absoluter Lieblingsspieler auch für Hoffenheim. Dadurch, dass er jetzt auch wieder verlängert hat, zeigt einfach, dass er genauso seinen Verein gefunden hat jetzt. Am meisten, was ihn natürlich auszeichnet, ist seine Schnelligkeit, beziehungsweise sein Antritt und seine Endgeschwindigkeit. Er ist diese Saison auch wieder über 35 km gelaufen. Das macht ihn natürlich extrem gefährlich, gerade nach Kontern. Da ist er schon einer der wichtigsten Spieler für Hoffenheim. Was er natürlich diese Saison auch dazu gelernt hat, ist einfach auch Bälle abschirmen, beziehungsweise Bälle festmachen, weil er physismäßig extrem draufgepackt hat. Das ist echt, also als er von Hannover gekommen ist, war er so ein kleiner, schmächtiger Spieler, mehr oder weniger. Und jetzt ist es halt schon echt ein gutes physisches Paket. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und er hat extrem an seinen Abschluss, an seiner Abschlussgefährlichkeit gearbeitet. Also, ich habe auch eine Statistik gesehen, er war auf jeden Fall einer der gefährlichsten oder Top 10 oder Top 12 Spieler, die eben die wenigsten Abschlüsse gebraucht haben für Tore. Das belegt eben die Statistik, ist aber auch eben Fakt, weil in der ersten Saison unter Hoeneß eben extrem, extrem viel vergeben hat. Deswegen, er wächst immer mehr rein, wurde natürlich dann wegen Corona auch noch ein bisschen nochmal zurückgeworfen. Kann natürlich bei jedem Spieler passieren, aber er hat dann echt gut wieder in die Saison reingefunden. Gegen Frankfurt getroffen, gegen Fürth einen Hattrick geschossen. Deswegen, ja. Aber man könnte noch mehrere Spieler nennen. Das wäre jetzt bloß mal Elias Bibu.
Ja, wir wollten ja schon vorher die Aufnahme machen, haben uns am 14. Dezember in Kontakt gesetzt und da war dein erster Call,
Jorginho.
Jorginho Rutter, genau. Warum ist er jetzt nicht mehr der Topspieler?
Also im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt war für Bebou, dass er einfach seinen Vertrag bis 26 verlängert hat. Einfach, dass er sich identifiziert mit der TSG. Wie gesagt, ich könnte gleichwertig wirklich 4, 5 Spieler nennen, die exakt auf dem Niveau auch unterwegs sind. Aber Rüter ist auch, also der schlägt, also man merkt wirklich von Tag zu Tag, der entwickelt sich jeden Tag weiter. Beidfüßig, unfassbar guter Abschuss in seinen jungen Jahren. Und gegen zwei müsste gegen Fürth gewesen sein, hat auch ein richtig heftiges Tor geschossen, außerhalb vom 16er mit seinem schwachen Fuß. Ist er reingezogen und hat in Robbenmanier dann abgeschlossen. Also der wird auf jeden Fall in der Zukunft sehr, sehr interessant. Ist auch bei uns bekannt als der nächste Firmino.
Okay, krass, ja. Der ist auch nicht schlecht. War der auch, hat er auch gezeigt gegen Frankfurt. Genau.
Ja.
Ja, jetzt gehen wir weiter zu einem Thema, nämlich den Hauptgrund, sage ich mal, nämlich der Vergleich Eintracht und Hoffenheim, beziehungsweise Gemeinsamkeiten. Das letzte Spiel war am 4.12.2021 um 15:30 Uhr, der 14. Spieltag der Bundesliga in Sinsheim vor 0 Zuschauern. Wie sind für dich Geisterspiele? Ich glaube, keiner mag sie, aber wie sieht es bei dir aus?
Man muss sich dran gewöhnen. Hat natürlich mehr Nachteile als Vorteile. Einzige Vorteil, den man vielleicht nennen kann, ist, dass man ein bisschen mehr so das Spielgeschehen mehr verfolgen kann, dadurch, dass man halt auch die einzelnen Kommandos und sowas hört. Aber das war auch der einzige Vorteil. Von der leeren Kulisse, ich weiß nicht, das ist halt wie, also da fällt mir auch kein Vergleich ein, weil es einfach, es fühlt sich falsch an. Meine Meinung.
Ja, bis zum Ende war das eine spannende und unterhaltsame Partie. Am Ende ging es 3:2 aus. Für euch, muss man dazu sagen, 15. Minute, Boré mit dem Tor. Und ich dachte schon so, frühes Tor, das wird ein souveräner Auswärtssieg, ganz entspannt, runterspielen. Was dachtest du dir bei dem Tor?
Ja, bei mir war es halt dann schon mittlerweile die Einstellung, weil zu dem Zeitpunkt hat Hoffenheim immer ein frühes Tor kassiert und sie mussten immer einen Rückstand hinterherlaufen. Deswegen war es schon fast abzusehen, dass irgendwann so früh schon wieder das Tor für Frankfurt fällt.
Ja. Ja, dann seid ihr aufgewacht. 24. Minute Geiger, 30. Rutter und 59. Samaseku. Ihr seid schon auch irgendwie so Comeback-Helden, oder? Hat man ja auch gegen
Genau.
Leverkusen gemerkt.
Gerade hinten raus von der Saison, das ist wirklich krass gewesen, wie viele Punkte wir durch oder nach dem Rückstand eben noch geholt haben. Aber irgendwie brauchen wir teilweise ein bisschen zu lange, bis wir in das Match finden. Und das kann natürlich auch gegen Bayern oder was weiß ich, gegen Leverkusen oder Dortmund halt dann eben nicht so gut ausgehen.
Ja, in der 72. Minute kam dann nochmal Paciencia mit dem Joker-Tor auf 3 zu 2. Mein Lieblingsspieler, by the way. Ja, ich will den irgendwie. Als er kam, habe ich einfach instinktiv ein Trikot von ihm gekauft.
So muss es
Und
sein. Ja.
ja, irgendwie hat sich da so eine gewisse Liebe entwickelt. Aber um ihn soll es gar nicht so gehen, nämlich um das Tor. Nämlich, dachtest du, es wird dann nochmal eng irgendwie? Dann, oder hattest du?
So immer für Unruhe hat man auch am Ende gesehen. Dann ist eben die Mannschaft nicht so erfahren, beziehungsweise auch Hoeneß nicht einfach so erfahren, dass man halt so ein Spiel einfach verwalten kann, sondern da stellt man sich dann immer mehr hinten rein und der Gegner hat immer mehr Ballbesitz und dann kann trotzdem immer was passieren. Deswegen, da fehlt noch ein bisschen die Erfahrung von Hoeneß, das merkt man und dann können solche Spiele auch aus der Hand gegeben werden.
Ja. Das ist der Nebenfakt. Davor wurden die letzten 8 Spiele waren die ungeschlagen von uns gegen euch. Also ich glaube es waren 6 Siege und das spricht schon ganz schön
Ja,
dafür.
Frankfurt ist auch der absolute Angstgegner von uns.
Freut uns zu hören. Genau, und jetzt kommen wir mal zu den Transfers und da ist natürlich ein großer dabei. Das war vorletzten Sommer, Gasinovic für Zuber. Erstmal jetzt gar nicht auf die Gegenwart betrachtet. Fandest du den Deal überhaupt gut so an sich oder?
Meiner Meinung nach nicht, weil wir haben Zuber abgegeben, der eigentlich eine sehr gute Vergangenheit für die TSG auch hingelegt hat und auch meistens eben als linker Außenverteidiger gespielt hat. Und das war eben auch, dort war eben auch die Personalnot gefühlt am größten und dann gibt man auch noch einen Spieler ab, der eigentlich auf dieser Position spielt. Deswegen sehr fragwürdig und dann vor allem für Gacinovic, der natürlich super Ansätze hat und auch die gewisse Technik im Mittelfeld hat, natürlich klassischer Pressing-Spieler zum Beispiel, perfekt für Hoffenheim, aber auch da gab es dann schon wieder fast ein Überangebot im Mittelfeld bei Hoffenheim und dann holt man einen Spieler, wo sowieso schon bestimmt 5, 6, 7 Spieler auf der Position spielen könnten und dann gibt man eben einen Spieler dann ab, wo wir eigentlich keine wirklichen Alternativen haben auf der Seite, deswegen sehr fragwürdig.
Ja, jetzt spielen beide keine Rolle mehr. Zuba wurde ja verliehen nach Griechenland. Und das könnte jetzt auch mit unserem Pokalhelden passieren. Wie hast du Mia in der Zeit wahrgenommen, Mia Gasinovic?
Ja, es ist sehr hart formuliert, aber als Lückenfüller. Also er hat dann gespielt, wenn irgendein Stammspieler zum Beispiel weggebrochen ist, hat auch in der vorherigen Saison rechte Außenverteidiger gespielt, wo Kadarabic zum Beispiel verletzt war und Akpoguma auf der Position noch nicht so beheimatet war, hat er zum Beispiel dort gespielt. Oder wenn halt wirklich im Mittelfeld komplette Not am Mann war, dann hat er gespielt. Und ja, für so einen Transfer, weiß nicht, schon sehr schade eigentlich.
Ja, vielleicht gibt es da eine coole Rückholaktion. Wäre ganz cool. Aber weiß man nicht.
Weil in Hoffenheim unter Hoeneß spielt er wirklich gar keine Rolle mehr.
Ja, das schadet ja auch seinem Spiel dann irgendwann. Ich glaube, er hat 4 Spiele die Saison gemacht und
Ja,
naja.
alle als Joker eigentlich.
Ja. In der Saison 1920 kam von uns DJ Bayreuther von der SG zur TSG. Mit dem ich letztes Mal eine Zeitung gemacht habe. Hattest du vorher DJ Bayreuther auf dem Schirm irgendwie oder nicht wirklich?
Nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen.
Ist ja auch zur U23, um genau zu sagen, gewechselt, deswegen kann ich das verstehen. Jetzt mal allgemein, wie verbunden bist du mit der Eintracht? Hat es da irgendwelche Zusammenhänge?
Zusammenhänge nicht, aber absolut sympathische Truppe. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen nervt, ist die Zweikampfhärte, die in jedem Spiel gefühlt an den Tag gelegt wird. Aber sonst, also auch wo ihr so weit in Europa League gekommen seid, habe ich jedes Spiel dann verfolgt. Deswegen, also unfassbar sympathischer Verein, coole Einzelspieler, die auch dort spielen. Deswegen, also ich wüsste nichts, was so gegen die Eintracht sprechen sollte.
Nice, nice. Sehr gut.
Dann gehen wir weiter in die vorletzte Kategorie, nämlich
das Speed FAQ.
Ich habe ein paar Fragen rausgeschrieben und würde die jetzt einfach mal fragen und du versuchst einfach so schnell es geht zu beantworten.
Ja.
Perfekt, dann starten wir rein. Wer ist dein Lieblingsspieler?
Iles Bibu.
KSC oder Mannheim?
Mannheim.
Lieblingsstadion, was du besucht hast?
Pre-Zero Arena.
10.000 Abos oder blauer Haken?
Blauer Haken.
Deine TSG-Legende?
Kramaric.
Gnabry oder Castells zurückholen?
Gnabry.
Aktueller Lieblingsspieler in Hoffenheim? Na gut, hast du schon gesagt. Lieblingsspieler All-Time?
All-Time. Also muss auch nicht die TSG jetzt irgendwie...
Nee, muss nicht TSG sein.
Cristiano.
Ja. Warst du schon mal in Frankfurt?
Nein, leider noch nicht.
Lieblingsspieler aus Frankfurt?
Ja, Kostic, safe.
Lieblingssportart nach Fußball?
Dart, ja, Dart.
Currywurst oder Döner?
Döner.
Interview mit Chris Richards oder David Raum?
Dave.
Sehr gut, dann haben wir das auch geschafft. Haben damit das kleine Spiel abgehakt. Und gehen in die letzte Kategorie rein, nämlich
dein Social Media Auftreten.
TSG Editing. Wie gesagt, du bist noch nicht so lange dabei. Gab es vorher irgendwie schon mal so ein bisschen Kontakt zu Instagram, sage ich mal? Hast du vorher schon mal irgendwas gemacht, richtig oder nicht wirklich?
Also selber irgendwie editiert oder sonstiges? Nein, gar nichts.
Okay.
Also natürlich folge ich auch Fanpages und sowas, aber selber wirklich was gemacht habe ich nicht.
Ja. Wie bist du dann darauf gekommen, dass du dann die Seite erstellst?
Ja, durch mein Praktikum bei Sky Sport Social Media.
Genau, da wollen wir jetzt auch drauf kommen. Du hast mir erzählt, dass du bei Sky ein Praktikum gemacht hast. Wie bist du dazu gekommen?
Also ich studiere Sportwissenschaften und das vierte Semester ist eben vorgesehen für ein Pflichtpraktikum. Und dann habe ich mich natürlich umgeschaut, was mir Spaß machen könnte. Also ich wusste auch überhaupt noch nicht, ob mir Social Media zum Beispiel auch Spaß machen würde. Hat sich dann zufällig ergeben, weil sich auch nicht zu Corona-Zeiten so viele Leute eben gemeldet haben, die mich nehmen wollen. Und dann kam eben dann die Bestätigung, dass ich bei Sky Sport eben Social Media unterkommen könnte. Und ja, dann hat es mich eben so richtig in die Richtung editieren, Fußball-News und sowas gezogen und seitdem habe ich wirklich ein unfassbares Interesse daran entwickelt.
Nice, nice. Was waren da so deine Aufgaben, die du da machen solltest, musstest?
Die beste Beschreibung von dem Job ist eben, wenn auch an die Zuhörer oder du einfach mal auf skysport.de, auf Instagram zum Beispiel geht und dann einfach jeder Post, den ihr da seht, sowas in der Art habe ich eben auch gemacht. Als Praktikant war man eben auch extrem eigenständig und verantwortungsvoll. Deswegen hat man da wirklich auch extrem viel Verantwortung übernommen und hat dann auch eigenständig eben solche Posts produziert. Zum Beispiel Ergebnisse direkt nach dem Spiel muss natürlich ein Ergebnispost gemacht werden. Transfer-News, Vertragsverlängerungen, fixe Deals, von mir aus auch Zitate. Das war alles so mein Aufgabenbereich.
Cool, cool. Und vorher hattest du noch gar keinen Kontakt, so sage ich mal, zu Photoshop oder?
Nee, überhaupt gar nicht. Also das war wirklich, ich bin ins Praktikum reingegangen, wirklich ohne irgendwelche Erwartungen, ohne große Vorkenntnisse. Ich habe meine Schulzeiten noch ein Praktikum gemacht, da habe ich auch ein bisschen mit Photoshop gearbeitet, aber das war eher so ein Praktikum, wo ich selber jetzt nicht so eigenständig viel und viel gearbeitet habe. Okay. Aber das hat mich wirklich, muss ich so sagen, umgehauen.
Weil es nicht erwartet. Cool, cool. Wie hast du das, warst du dann irgendwie da, da gibt es ja so eine Zentrale oder so, sag ich mal, warst du da oder hast du das dann zu Hause gemacht?
Weil eben genau zu der Zeit Corona ausgebrochen ist, war ich dann weiß gemacht. Ich war aber an meinem letzten Praktikumstag in dem Unternehmensgebäude, sage ich jetzt mal, oder Komplex drinnen. Und falls ihr die Leute kennt, ich habe zum Beispiel auch persönlich dann Max Bielefeld, nice. Ehrenbeck und sowas getroffen. Es war schon ein sehr cooler, abschließender Tag.
Das glaube ich, ja. Wie lange warst du dann da?
Es war knapp ein halbes Jahr.
Boah, krass, stark.
Ja.
Cool, coole Sache. Du hast gesagt, du studierst Sportwissenschaften.
Ja.
Was kann man sich da vorstellen, was man da macht und was man später dann auch damit machen kann?
Also es ist halt ein extrem breit gefächerter Studiengang. Das heißt, in den ersten 3 Semestern, 4. ist ja das Pflichtpraktikum, lernst du erstmal Grundlagen für die komplett alles, was so rund um den Menschen bzw. um den Sport eben wichtig ist. Das heißt, boah, da kann ich etliches aufzählen, kann Richtung Pädagogik, Gesundheit, Richtung Biologie, Chemie oder halt auch Medizin gehen. Also da lernt man halt wirklich komplett nur die Grundlagen. Okay. Eines der Fächer ist zum Beispiel auch Medien und Kommunikation, in welche Richtung ich zum Beispiel gehe. Und dann nach dem Pflichtpraktikum spezialisiert man sich eben und da bin ich halt jetzt dann mehr in die Richtung Medien bzw. auch Sportsponsoring und sportmediale Gestaltung halt gegangen. Kann man natürlich auch, wie gesagt, schon gehen. Also bietet sehr viele Möglichkeiten. Deswegen ist es halt so der optimale Studiengang, wenn man noch nicht so ganz weiß, wohin es später gehen soll, aber man eben ein grundlegendes Interesse am Sport hat.
Nice, nice. Hört sich gut an. Und was machst du jetzt aktuell so?
Also ich bin jetzt noch im 5. Semester. Ziel ist natürlich, meinen Bachelor erstmal noch zu machen und nebenbei bin ich noch Werkstudent bei Sport 1 im Online-Marketing.
Ah, auch interessant. Stimmt, das hast du gesagt, glaube ich, Sarah.
Ja.
Hast du mal geschrieben. Sehr schön. Coole Sache. Hört sich sehr interessant an. Hast du irgendwelche Ziele mit deiner Seite für 2022?
Also in erster Linie natürlich noch ein paar mehr Leute begeistern mit meinem Editing. Reichweite generieren, aber wobei das halt eher Nebensache ist, weil es einfach grundlegend so für mich eine Übung ist, beziehungsweise einfach so eine Weiterbildung mit Photoshop, weil ich halt safe später in die Richtung arbeiten werde.
Ja.
Deswegen ist das halt natürlich eher in den Hintergrund, wird das in den Hintergrund rücken, aber würde mich natürlich freuen.
Mhm.
Und vielleicht kann es ja auch, man weiß es nicht, auch früher oder später irgendwann mal eine Bewerbung für den Hoffenheim oder für den Verein Hoffenheim sein, dass ich möglicherweise auch in deren Social-Media-Team arbeiten können.
Ja, das wäre super geil. Da bin ich gespannt. Muss mich auf dem Laufen halten.
Mach ich.
Sehr gut. Das wäre es dann auch von mir. Es hat mir sehr mega mega Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Ein wenig von Hoffenheim zu erfahren. Auch jetzt von dir, von Sky, war auch sehr interessant. Das wäre es von mir. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch, viel Gesundheit fürs neue Jahr und genau.
Kann ich mir zurückgeben?
Danke, danke. Das wär's von mir. Wir bleiben in Kontakt und bis dann. Danke fürs Zuhören, natürlich auch an die Zuhörer. Und bis dann. Ciao, ciao.
Danke, servus.